Klimaneutral digital. Der Infopodcast für den Mittelstand. Wir unterstützen Sie mit konkreten Praxisbeispielen und passgenauen anbieterneutralen Angeboten rund um die Digitalisierung, damit Sie Ihre Klimaziele erreichen. Unser Angebot ist für Unternehmen kostenfrei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klimaneutral Digital. Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir helfen Ihnen dabei. Egal wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und heute spreche ich mit Felix Gerhardt. Felix, würdest du dich selber bitte nochmal kurz vorstellen?
Sehr gerne, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Wie du ja schon sagtest, Felix, mein Name. Ich selber bin Gründer eines Startups für erneuerbare Energien. Im Speziellen haben wir eine Art Solarkraftwerk für Parkplätze gebaut, ist ja gerade groß im Trend. Ich komme ursprünglich aus der Medienbranche und habe dann durch einen mehr oder weniger Zufall den Weg in die erneuerbaren Energien gefunden und dort meine Passion entdeckt und beschäftige mich seither seit gut 10 Jahren jetzt ausschließlich fast mit diesem Thema.
Wir wollen heute mal über was sprechen, womit wir uns in dem Podcast hier noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt haben, nämlich über Flächen. Und da jetzt ganz besonders über versiegelte Flächen. Deswegen vielleicht ganz am Anfang erstmal so die Frage an dich, was genau sind denn versiegelte Flächen?
Also von einer versiegelten Fläche spricht man dann, laut Lexikon, wenn eine natürliche Fläche von menschengemachten Bauwerken bedeckt ist. Sei es jetzt Asphalt, das können auch unterirdische Bauwerke sein, wie ein Tunnel oder ein Kabelkanal, der dort gelegt wird. Und sobald der Boden nicht mehr in der Lage ist, Gas oder Flüssigkeit auszutauschen mit der darum liegenden Natur, spricht man von einer Versiegelung. Vielleicht vom Hausgarten kennt man das. Ich habe ja die Wahl, ob ich zu Hause meinen Garten einen Rasen pflanze und dort Blumen anbaue oder ob ich mir Betonterrassenplatten rauslege. Und spätestens, wenn der erste starke Regen kommt, werde ich am Eingang meiner Terrassentür den Unterschied merken. Der Rasen wird das Wasser eher aufnehmen und von den Betonplatten läuft es halt dann eher in die Richtung, in die der Garten geneigt ist.
So, da man dieses Wasser jetzt leider noch nicht nutzen kann zur Energiegewinnung, nehme ich mal an, es geht nicht um Wasserkraft, über die wir reden, sondern um, du hast es am Anfang ja schon gesagt, Photovoltaik. Wie kann ich denn jetzt versiegelte Flächen, wenn sie denn nun mal schon versiegelt sind, nutzen im Sinne der Photovoltaik?
Das Schöne an Photovoltaik ist, dass sie extrem vielfältig ist. Also das Einzige, was ich im Endeffekt brauche, ist freie Fläche. Egal in welcher Art und Weise. Und diese freie Fläche sollte halt so weit frei sein, dass dort die Sonne drauf scheinen kann. Ich habe jetzt die Wahl, mir zu überlegen, wo ich diese Photovoltaik hinbaue. Es gibt Lösungen, die man auf versiegelten Flächen anwenden kann. Ich meine, der absolute Klassiker ist die PV-Anlage auf dem Hausdach. Egal, ob das jetzt ein Gewerbegebäude ist oder ob das ein Privatgebäude ist. Ist ja vom Prinzip her sehr ähnlich. Ich habe ein Dach, das ansonsten ungenutzt ist und das sich aufheizt. Ich kann da jetzt Photovoltaik oder meinetwegen Solarthermie drauflegen und habe dann die Möglichkeit, diese eintreffende Solarenergie zu nutzen, dass sie eben nicht nur ungenutzt reflektiert wird, sondern eben genutzt wird und Strom erzeugt wird. Jetzt wird irgendwann der Moment kommen, da werden alle Hausdächer voll belegt sein und dann wird ja die Frage gestellt werden, wo bauen wir als nächstes hin? Ich meine, wir sehen es auch jetzt schon, es wird auf vielen Freiflächen wird Photovoltaik aufgebaut, seien es jetzt große Wiesen oder große Äcker. Entlang von Autobahnen sieht man das immer wieder. Wenn man die Autobahn entlang fährt, da hat man dann ganz häufig so große Solarparks, die an der Seite stehen. Und da spricht man jetzt nicht direkt von einer Versiegelung, denn das Schöne an so Freiflächen-PV ist, dass sie häufig einfach nur auf Aufständerung in den Boden gerammt wird. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass da dann zusätzliche Versiegelung im großen Maß entsteht. Man spricht, glaube ich, über den Daumen gepeilt von 1% versiegelte oder verschwendete Fläche unterhalb von so einer Anlage. Man hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, anstatt jetzt solche weiteren Flächen zu verbrauchen und eben großflächig Anlagen überall hinzubauen, könnte man natürlich auch überlegen zu sagen, ich nehme Flächen, die bereits versiegelt sind, denn die sind ja sowieso schon da und in manchen Fällen kann man die auch nicht entsiegeln. Das ist ja in unserem Fall oder jetzt auch gerade im Trendthema eben das für mich klassischste Beispiel sind Parkplätze. Große Parkplätze vor Gewerbeunternehmen, vor Supermärkten, vor Einkaufszentren, vor Vergnügungsparks, Schwimmbädern, da kommen zwei für mich sehr elementare Komponenten zusammen. Die eine Komponente ist, dass wir eine große versiegelte Fläche haben, die dafür sorgt, dass sich die Umgebung aufheizt, dass Wasser nicht sauber abfließen kann. Da stehen unglaublich viele Autos rum, was vielleicht noch ein anderes Thema ist. Und diese heizen sich zusätzlich auf. Das heißt, wenn ich dann in dieses Auto einsteige, fühle ich mich unwohl, ich drehe die Klimaanlage auf. Das heißt, ich habe unglaublichen Energieverbrauch und natürlich auch die gesamte Umgebung heizt sich auf. Man spricht ja auch von den urbanen Hitzeinseln, vielleicht hat man das schon mal gehört. Und ich habe zwei Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Und beide Möglichkeiten finde ich übrigens gleichermaßen gut. Ich kann da jetzt Bäume hinpflanzen und sagen, okay, ich begrüne einen Teil dieser Fläche und sorge somit dafür, dass ein Teil beschattet wird. Man hat viele Studien dazu gemacht und viele Effekte zum Beispiel in großen Straßenzügen gesehen, wenn man da Alleen hinpflanzt, was das für positive Effekte haben kann. Oder eben, wenn ich zum Beispiel jetzt perspektivisch dahingehend denke, dass ja die Elektromobilität immer stärker wird und immer weiter verbreitet wird und dass ich natürlich auch dementsprechend Ladeinfrastruktur brauche, ergibt es absolut Sinn, an diesen Gebäuden, die ja per se einen relativ hohen Stromverbrauch haben, den Strom direkt auf den Flächen vor diesen Gebäuden zu erzeugen. Bringt uns einige Vorteile. Die Umgebung wird abgekühlt dadurch, weil die Solarenergie eben von den Zellen aufgenommen wird. Die Autos heizen sich nicht auf, der Asphalt heizt sich nicht auf. Und ich habe den positiven Nebeneffekt oder Haupteffekt, dass ich Strom erzeuge und das daneben liegende Gebäude versorgen kann.
Hast du jetzt mal nur so zum Vergleich oder zur Orientierung eine Größenordnung, wie viele oder wie viel Fläche bräuchte man denn jetzt, um ja vielleicht nicht das gesamte Land mit Strom zu versorgen, aber einen Großteil?
Es gibt tatsächlich Zahlen, die angelehnt sind an den Ausbauzielen, die Deutschland sich selbst gesteckt hat für die nächsten Jahre. Ich meine bis 2040. Wenn wir diese Ausbauziele erreichen wollen, brauchen wir noch rein bei der PV eine Fläche von ungefähr 130.000 bis 135.000 Fußballfeldern, die benötigt werden, um diese Ausbauziele zu erreichen. Und ich meine, wir haben jetzt 2024, das ist jetzt nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Und für mich ist es absolut naheliegend, dass man sagt, bevor ich da jetzt eben noch mehr Flächenverbrauch generiere, indem ich Wiesen zubaue und im Extremfall, was wir in Deutschland Gott sei Dank nicht haben, bisher, dass Wälder irgendwo abgeholzt werden, um Solaranlagen hinzubauen, was ich gelesen habe, was scheinbar teilweise in Japan passieren soll, finde ich es absolut naheliegend zu sagen, wir gehen zuerst auf die bereits versiegelten Flächen. Wie gesagt, das ist für mich total sinnvoll, da zu sagen, wir gehen zum Beispiel auf Parkplätze, aber ich denke auch an, das könnten auch Schienentrassen sein, das könnten Bahnhöfe sein, das könnten Bushaltestellen sein. Im Prinzip überall, wo es Sinn ergibt, dass sowieso beispielsweise Dächer aufgebaut werden, halte ich es für absolut essentiell, da dann Solar mit draufzulegen. Ich meine, Frankreich, Spanien, die machen es uns vor. In Frankreich findet man kaum einen Supermarkt, wo der Parkplatz nicht überdacht ist. Und ganz ehrlich, ich glaube auch perspektivisch, ich selber bin Elektroautofahrer, ich werde perspektivisch auch darauf achten, dass da, wo ich einkaufen fahre, ich eine Möglichkeit habe, mein Auto anzustecken, während ich einkaufen bin. Und ich habe es witzigerweise hier, als ich vorhin gekommen bin, auf dem Parkdeck, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil da ist ja die äußerste Reihe der Parkplätze ist noch überdacht auf diesem Parkdeck. Und auf diesem ganzen Parkdeck steht kein einziges Auto nicht unter diesem Dach.
Ja gut, das beobachtet man ja auf Parkplätzen sowieso, wenn da drei Bäume stehen, da stehen die ersten Autos. Ich musste eben, als du die Autobahn angesprochen hast, dran denken, vorhin noch vorbeigefahren, wo die Schafe dann immer unter den Solarpanels stehen.
Ja. Klar, denen ist auch heiß. Ja? Ich verstehe es ja. Ich kann es ja nachvollziehen.
Jetzt denke ich, wir werden nicht alle Fußballvereine dazu kriegen, ihre Plätze mit Solarenergie zu überdachen. Jetzt nur mal auch da wieder, einfach um mal vielleicht eine Zahl im Kopf zu haben oder einen Vergleich zu haben. Wenn ich jetzt so einen Parkplatz von einem normalen Einkaufszentrum mit Photovoltaik überdachen würde, wie viele Autos kann ich damit laden, wie viel Strom?
Das hängt natürlich sehr stark von der Größe des Parkplatzes ab und wie viel Fläche da zur Verfügung steht. Wenn ich mir jetzt anschaue, so einen normalen Supermarkt, der hat in der Regel irgendwo zwischen 70 und 100 Parkplätzen. Man kann im Schnitt pro Parkplatz ungefähr 2,5 bis 3 kW Strom erzeugen. Das heißt, bei 100 Parkplätzen hätte ich jetzt ein Potenzial von bis zu 300 kW Peak, die ich dort erzeugen könnte. Wenn ich mit einem Standardlader arbeite, je nachdem, welchen Ladestrom natürlich man sich vorstellt oder sich wünscht, mit einem Standardlader wäre das so um die 22 Kilowatt. Das heißt, bei solchen Größen von solchen Parkplätzen wären wir da also irgendwie bei 15, 20 Autos vielleicht, die ich sinnvoll gleichzeitig beladen könnte. Wenn die Fläche sich entsprechend vergrößert, wird das natürlich mehr. Wenn ich Schnelllader benutzen möchte, die je nachdem mit 50 kW oder mehr laden, dann bräuchte ich mehr Parkplätze, um ein Fahrzeug dort aufzuladen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Der Vorteil ist ja aber auch, dass der Stromverbrauch direkt vor Ort sowieso stattfindet. Also selbst in den Zeiten, in denen ich keine Fahrzeuge lade, auf sehr großen Parkplätzen, wäre es ja so, dass das Gebäude, das nebendran steht, der Supermarkt oder das Einkaufszentrum, wäre ja super in der Lage dazu, auch den Strom für die eigene Belüftung, für die eigene Klimaanlage zu verwenden. Die haben ja Strom, der quasi rund um die Uhr gebraucht wird und eben auch den ganzen Tag. Und je wärmer es draußen ist, desto mehr Klimaanlage brauche ich auch. Und je wärmer es draußen ist, desto mehr Strom wird erzeugt. Also das sind durchaus positive Effekte, die da aufeinander wirken.
Siehst du da dann auch so eine, quasi schon so eine Art der dezentralen Energieversorgung, dass man halt quasi weggeht von diesem klassischen Kraftwerk, wo Strom erzeugt wird, hin da, wo der Strom auch wirklich gebraucht wird?
Absolut. Also das ist ein absoluter No-Brainer eigentlich. Das ist ja, wir kommen ja in Deutschland aus einem System heraus, dass es gewöhnt ist, große Kraftwerksanlagen zu bauen und den Strom über weite Flächen zu übertragen. Was wir jetzt schon erleben regelmäßig ist, dass wir immer wieder hören, dass Solaranlagen abgeschaltet werden müssen, Windräder aus dem Wind gedreht werden müssen. Ich habe diese App vom Stromversorger, die mir anzeigt, wann Supergrünphasen anstehen, wo der Strom besonders billig ist, weil gerade besonders viel erneuerbare Energie verbraucht wird und die mich auch darum bittet, an manchen Tagen, was Gott sei Dank selten vorkommt, aber an manchen Tagen Verbraucher auszulassen, um das Stromnetz zu entlasten, einfach weil so große Mengen von Nord nach Süd übertragen werden müssen oder andersrum, dass das Netz komplett ausgelastet ist. Wenn ich jetzt von diesem Gedanken des zentralen Kraftwerkssystems und den weiten Strecken weggehe, den logischen Schritt in meinem Kopf mache, dann würde es viel mehr Sinn ergeben, die Stromerzeugung dahin zu bewegen, wo der Stromverbrauch ist. Und mit der Technologie, die wir halt vor 50, 60, 70 Jahren hatten, ist das nachvollziehbar. Das ging nicht. Ich kann kein Gaskraftwerk oder kein Atomkraftwerk in ein Industriegebiet bauen. Es ist mir klar, dass das nicht funktioniert. Aber jetzt haben wir die Technologie und ich bin in der Lage, große Solaranlagen auf Gebäudedächer zu bauen. Und da diese Fläche erfahrungsgemäß in den meisten Fällen nicht ausreicht, um das ganze Gebäude zu versorgen, eben auch noch davor auf die Parkplätze. Und wenn ich mir ein typisches Industriegebiet anschaue, das besteht aus großen Klötzen, wo ein Industriebetrieb drin ist oder ein Gewerbebetrieb drin ist. Und davor habe ich große Asphaltflächen, wo im Prinzip aktuell einfach nur Autos draufstehen. Und warum jetzt nicht hergehen und sagen, da baue ich jetzt meine Solaranlage hin und verteile den Strom an die umliegenden Gebäude. Dann habe ich zugegebenermaßen natürlich nachts damit jetzt keinen Strom erzeugt. Also für eine Bäckerei funktioniert es jetzt vielleicht nicht. Aber für alle Gebäude, in denen tagsüber Menschen arbeiten und ich sage mal, würde jetzt mal behaupten, die überwiegende Mehrzahl an Gewerbebetrieben und Industriegebieten und Industriebetrieben auch, arbeiten ja von morgens bis abends, so dieser typische 9-to-5-Job. Und das ist praktischerweise die Zeit, in der in der Regel die Sonne auch scheint. Also würde es absolut Sinn ergeben, da auch den Stromverbrauch hinzubringen.
Jetzt mache ich mal den ganz klassischen Moderationstrick und spiele die Frage sofort zurück. Ja, warum passiert es nicht?
Die Sache ist die, ich glaube, es gibt so ein paar Hebel, die aktuell noch dagegen sprechen. Also der, was heißt dagegen sprechen? Die bei den Menschen noch im Kopf verankert sind. Das eine ist, glaube ich, die allgemeine Zurückhaltung, was das Thema Investition angeht. Photovoltaik an sich ist in den Preisen extrem nach unten gegangen. Vor allem jetzt in den letzten Monaten haben wir das mitbekommen. Da sind die Preise extrem runtergepurzelt, was die ganzen Module und die ganze Installation angeht. Das ist ein sehr schöner, positiver Trend, weil es erschwinglicher macht. Gleichzeitig ist es so, dass ich natürlich jetzt nicht nur die Module als Kosten habe, sondern ich habe entweder, wenn ich ein Dach habe, im relativ hohen Aufwand, weil ich muss mein Haus eingerüsten, da müssen Menschen auf mein Haus draufklettern, ich muss Kräne ranfahren und muss diese Sachen da draufbringen. Das ist Aufwand, das kostet Geld. Und auch auf Parkplätzen ist es natürlich so oder auf anderen versiegelten Flächen, dass da erstmal eine Investition stattfinden muss, die sich einfach nur mittel- bis langfristig rechnet. Wenn ich mit Unternehmern spreche, da gibt es, ich möchte nicht sagen veraltete Formeln, aber es gibt Formeln und ein Denken dieser Menschen, wie Wirtschaft zu funktionieren hat. Und die sind sehr häufig auf kurzfristige Erträge ausgerichtet und auf den klassischen Return on Invest. Das heißt, Investoren, wenn die sprechen über das Anlegen einer Solaranlage, sei es auf einem Parkplatz oder sei es auf einem Hausdach, ob das jetzt ein Unternehmer ist oder wer auch immer, Geld investieren und in die Hand nehmen möchte, eine der ersten Fragen, die gestellt ist, wann rechnet sich das denn? Und dann ist doch eigentlich die Frage, ob man das baut, überhaupt nicht mehr zu stellen, sondern die Frage ist doch eigentlich nur, wie viel und wie schnell. Und es muss doch auch eigentlich klar sein, dass diese Effekte, diese positiven Effekte, die wir dadurch haben, eben nicht sich rein nur auf meinem Konto spiegeln werden. Wobei ich fairerweise sagen muss, das tun sie ja trotzdem, nur halt nicht vielleicht in den nächsten 5 Jahren. Aber wenn ich 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft schaue, dann werde ich sehr schnell merken, da gehen dann die Kosten für so eine Anlage extrem weit runter. Also bei einer Parkplatz-Solaranlage bin ich dann irgendwie bei einem Kilowattstundenpreis von vielleicht 3 bis 5 Cent, hochgerechnet auf die nächsten 20, 25 Jahre. Klar, wenn ich die Lebensdauer theoretisch verkürze auf 10 Jahre, dann werden diese Preise höher. Aber ich kenne heute keinen Solarmodulhersteller mehr, der mir Solarmodule verkauft, die weniger als 25 Jahre halten. wir haben ja jetzt auch die Erfahrungswerte. Ich kenne Menschen, die haben sich in den späten 90er Jahren Solar aufs Dach gesetzt und die ziehen bis heute da Strom draus. Also man kann mir heute nicht mehr erzählen, dass Solar nicht lang genug halten würde. Das ist nun mal einfach so. Und das ist eine Investition, das ist eine mittel- bis langfristige Investition. Und ich glaube, davor scheuen sich derzeit einfach noch zu viele. Aus welchen Gründen auch immer. Sei es falsche Annahmen, die man trifft, seien es irgendwie dieses Denken, es muss unbedingt ein Profit-Gedanke dahinter sein, ich muss unbedingt einen Return in einer gewissen Zeit bekommen. Oder sei es halt tatsächlich auch einfach, ich möchte jetzt niemandem irgendwie da einen bösen Spiegel vorhalten, aber man liest auch oft genug, dass vielleicht unter Umständen auch die, wie soll man sagen, die Gewinne der Investoren über andere Themen priorisiert werden. Und dadurch halt Entscheidungen in eine gewisse Richtung getroffen werden, die vielleicht nicht super positiv fürs Klima ist.
Du kennst die Probleme als Experte. Was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn ich jetzt kleine Firma, ein kleines Unternehmen habe und will mich jetzt wirklich mal in die Richtung entwickeln? Was wären so die ersten Schritte? Was würdest du raten?
Ich würde tatsächlich zuallererst mit einem Profi sprechen. Es gibt ja Nachhaltigkeitsberater und ich finde, es ist immer ein guter Schritt. Egal jetzt übrigens, ob ich das aus dem tatsächlichen Interesse heraus machen möchte, tatsächlich was an meinem Unternehmen zu ändern und zur Nachhaltigkeit hin zu verbessern. Oder ob ich das vielleicht auch einfach nur aus Greenwashing oder Publicity-Gründen machen möchte, einen Nachhaltigkeitsberater zu engagieren, der mit mir mal meine Prozesse durchgeht, meine Möglichkeiten mir eventuell aufzeigt und mir darüber eben auch einen entsprechenden Bericht anfertigt, ist auf jeden Fall eine positive Investition, würde ich behaupten, wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt oder sagt, ich bin mir da zu unsicher. Und dann würde ich tatsächlich schauen, was der mir rät und dann schauen, dass ich mich in die Lage versetze, möglichst viel meines eigentlichen Potenzials nutzbar zu machen. Wie zum Beispiel eben, wenn es jetzt, ich weiß, ich drehe mich da ein bisschen drum rum, aber das ist nun mal mein Thema, es extrem naheliegend ist und man vielleicht einfach bisher nicht drüber nachgedacht hat, dass da ja ein Parkplatz für 150 Fahrzeuge vor meinem Gebäude ist und ich vielleicht auch, ich sehe das immer wieder, schon Ladesäulen aufgebaut habe und ich mir dafür aber halt den Strom teuer einkaufe, anstatt ihn vor Ort einfach selber zu erzeugen. Und wir hatten jetzt in den letzten Monaten, Jahren, hatten wir halt Strompreise jenseits der 40, 50 Cent, was komplett absurd ist, wenn man sich das mal vorstellt. Und selbst jetzt sind wir irgendwie, glaube ich, beim Gewerbestrompreis noch irgendwie im Schnitt bei 22 Cent. Wenn ich mir dann dagegen halte, dass ich mit einer Solaranlage den Strom perspektivisch mir für 5, 6 Cent selber erzeugen könnte, auf die nächsten 20, 25 Jahre gerechnet. Klar muss ich auf 20 Jahre hin denken, aber also ich als Unternehmer, ich habe jetzt nicht vor, mein Unternehmen nur 5 Jahre zu führen, sondern wir kennen ja den Mittelstand und ich meine, die klassischen großen Player, die wir haben in Deutschland, die sind ja, werben ja alle damit, dass sie 150 Jahre alt sind oder so. Da hat sich das ja zigmal rentiert. Also ich verstehe die Argumente zum Teil nur so halb.
Thema Hilfestellung, da fallen mir natürlich sofort unsere Klimacoaches ein, die auch in diesem Bereich natürlich unterstützen und informieren können und das Ganze auch noch kostenfrei. Tipps dazu und alle Informationen in den Shownotes. Felix, abschließende Frage an dich. Gibt es noch irgendetwas, über das wir nicht gesprochen haben, aber was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch sagen möchtest?
Ich habe viel geredet, glaube ich. Nee, es ist, ich bezeichne und Lösung regelmäßig als No-Brainer und bin selber immer wieder überrascht davon, wie häufig Menschen dann dazu tendieren, lieber kein Geld in die Hand zu nehmen und weiterzumachen wie bisher. Ich glaube, wenn man sich mit der Gesamtthematik beschäftigt und auch meinetwegen komplett emotionsfrei damit beschäftigt, sondern sich wirklich ganz rein auf die Faktenlage bezieht, dann sollte es eigentlich absolut klar sein, dass wir uns hinentwickeln müssen zu einer dezentralen Energieversorgung. Sei das über PV, sei das über Wasser, sei das über Wind, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich träume von einer Welt, in der perspektivisch der Strom irgendwann für alle kostenlos zur Verfügung steht.
Das ist ein schönes Ende und ein schöner letzter Satz. Felix Gerr, danke, dass du da warst. Danke für das schöne Interview. Wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail und wir kümmern uns. Alle Infos zur Folge, weiterführende Links und natürlich auch einen Kontakt zu unseren Expertinnen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Mats Kastning und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich uns allen ein gutes Klima. Ciao.
Ciao. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Klimaneutral digital gehört zu Mittelstand digital. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de.
Konzept und Produktion, Audiotextur.